Vorwort zur Aktualität von Antisemitismus unter Migrantinnen.
Am 19.01.2014 veröffentlichte die Gruppe Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und Migrantinnen eine Solidaritätserklärung für die um Bleiberecht protestierenden Flüchtlinge in Israel. Wir werden hier nicht im Einzelnen die antisemitischen Tiraden in der Erklärung erläutern, da solche Erklärungen, geschrieben im besten linksdeutschen Jargon, keine Besonderheiten aufweisen. Sie gehen im eisernen Anspruch solcher Gruppen auf, gleichberechtigt mit der Mehrheitsgesellschaft in Sachen Antisemitismus agieren zu dürfen. Wo diese Gleichberechtigung gelingt, handelt es sich um die höchste Form der Integration.
Bemerkenswert allerdings ist die Feindortung bzw. das Ausschlussverfahren, das diese Gruppe vornimmt, wenn es um Migrantinnen bzw. Flüchtlinge jüdischer Herkunft geht. Falls die Absurdität des Ganzen nicht weiter aufgefallen sein sollte, hier nochmal konzis. Eine Gruppe von Flüchtlingen und Migrantinnen, die sonst vehement dagegen ist, Flüchtlinge und Migrantinnen in Gut und Böse, in Berechtigte und Unberechtigte, in wirtschafts- und politisch verfolgte Flüchtlinge zu unterscheiden und zu kategorisieren, protestiert dagegen, dass Israel eine bestimmte Gruppe von Menschen in sein Staatsterritorium aufnimmt und ihnen gar die Staatsbürgerschaft gewährt.
Diesen Flüchtlingen, gemeint sind die Palästinenser, Anmerkung von Kaffee Morgenland, wird die Rückkehr in ihr Land strengst verweigert, obwohl der Staat Israel Migranten jüdischer Herkunft aus aller Welt, die in den meisten Fällen keine Flüchtlinge sind und eine andere Staatsangehörigkeit besitzen, eine Migration in das Land und den Erwerb der israelischen Staatsangehörigkeit erlaubt. Aus der Soli-Erklärung thecaravan.org/note/4007.
Die Verfasser dieser Solidaritätserklärung wissen demnach einiges über die Beweggründe dieser bevorzugt behandelten Menschen, etwa, dass sie in den meisten Fällen keine Flüchtlinge sind. Sie wissen auch, man staune, dass sie eine andere Staatsangehörigkeit besitzen. Wir selber wissen nicht, welcher Teil dieser Aussage als die größere Anmaßung empfunden werden soll. Die größte ist sicher, dass es sich um Jüdinnen und Juden handelt. Das genügt. Das weiß die Karawane und das wissen alle wohlwollenden Flüchtlingshelfer.
Sie verschwenden nicht den geringsten Gedanken daran, warum Jüdinnen und Juden aus anderen Ländern abhauen und nach Israel einwandern. Sie wissen nichts über antisemitische Pogromstimmung in verschiedenen Ländern, mit und ohne gewährter Staatsbürgerschaft. Sie wissen nichts über unzählbare Angriffe auf Jüdinnen und Juden und auf ihre Einrichtung Gotteshäuser oder Friedhöfe. Sie haben noch nie davon gehört, dass Israel und entsprechend seine Gesetzgebung ein Zufluchtsort für diese verfolgten Menschen ist. Sie wissen auch nicht, dass diese Migranten jüdischer Herkunft, wie sie in der Erklärung genannt werden, im Verfolgungsfall nicht mal die Möglichkeit haben, ausgewiesen zu werden, da sie gar kein Herkunftsland haben. Das heißt, ohne Israel wären sie den jeweiligen antisemitischen Gesellschaften ausgeliefert.
Die Argumentation der Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und Migrantinnen ist eine anstandslose Übernahme der Denk- und Handlungsweise hiesiger Kanackenfresser. Auch sie definieren und kategorisieren die Flüchtlinge und Migrantinnen in Bleibeberechtigte und Unberechtigte. Man denke allein an die aktuelle antiziganistische Hetze über gute Arbeitskräfte aus Bulgarien, Rumänien, die hier malochen wollen und unsere Sozialkassen füllen. Und über die sozialschmarotzenden Roma aus Bulgarien, Rumänien, die das Sozialsystem Deutschlands sprengen wollen. Oder man bemühe die altbekannte Gegenüberstellung von politisch Verfolgten versus Wirtschaftsflüchtlingen.
Antisemitismus macht blind. Das ist bekannt. Gelegentlich macht er selbstmörderisch. Auch das ist nichts Neues. Sämtliche Selbstverständlichkeiten im Kampf gegen Staatsunterdrückung und gegen Kolonialismus und Rassismus werden preisgegeben, sobald sich im gemeinsamen Hass auf Juden ein Konsens abzeichnet. Direkte Verbindungen ergeben sich, das hätte man sich fast schon denken können, zwischen der Denkart des zionistischen Projekts und der Umsetzung einer westlichen Politik, die als der direkte Grund der Flucht, mutmaßlich, nichtjüdischer Menschen aus ihren jeweiligen Herkunftsländern ermittelt werden kann.
Wir selber wissen wenig über direkte und indirekte Verbindungen zwischen der Existenz Israels und den einzelnen oder allgemeinen Gründen von Menschen, ein Herkunftsland zu verlassen. Unser tiefer Respekt gilt daher den vielen Flüchtlingen und Migrantinnen, die sich weigern, ihre Kämpfe in einem antisemitischen Streichelzoo münden zu lassen. Anstatt auf die Solidaritätsbekundung der Karawane näher eingehen zu wollen, möchten wir auf einen eigenen, älteren Text aus dem Jahre 1997 verweisen. Denn was vor 17 Jahren gesagt wurde, hat heute leider wenig an Aktualität verloren.
Kaffee Morgenland, 31.01.2014.
Antisemitismus unter den Migrantinnen.
Bevor wir mit dem Beitrag beginnen, ist es zwingend erforderlich, auf die Problematik, die damit zusammenhängt, hinzuweisen. Uns ist bewusst, dass dieser Beitrag bzw. Teile davon in jede denkbare und undenkbare Varianten von den deutschen Linken als Entlastungszeugnis benutzt wird. Um die These von dem allgemeingültigen, ob deutsch oder nicht deutsch, vorhandenen Antisemitismus zu bekräftigen, um den in Deutschland gezüchteten und nach unserer Auffassung nicht eliminierten eliminatorischen Antisemitismus zu relativieren und so weiter. Wir haben lange überlegt, ob wir diesen Diskurs in Deutschland unter den Migrantinnen leisten können. Der vorliegende Text ist, mit Ausnahme einiger aktueller Ergänzungen, über ein Jahr alt. Nachdem zusätzliche Ereignisse dazugekommen sind, haben wir entschieden, die Veröffentlichung doch vorzunehmen. Wenn wir schon den Anspruch erheben, rücksichtslos zu sein, dann ist es nur folgerichtig, entsprechend zu handeln. Wir geben zu, dass unsere Zurückhaltung unter anderem darauf zurückzuführen ist, dass wir das Ausmaß der Germanisierungstendenzen innerhalb der Migrantinnen unterschätzt haben. Die Multikulturelle Volksfront am 24. März in der A6 hat uns was Besseres gelehrt.
Antisemitismus unter den Migrantinnen. Wie wäre es anders zu erwarten? Mann-Frau kann ohne Scham gleichzeitig Antirassistin und Antisemitin sein. Die Grobheit des Phänomens deckt kaum seine Ungeheuerlichkeit. Hier in Deutschland, wo der Rassismus grassiert und wo sich eine besondere Tradition der Lösung dieser Frage bis heute verfolgen lässt, stößt man auf die seltsame Koexistenz zweier verwandter, jedoch antithetischer Phänomene. Sich zu Antirassistinnen und Anti-Antisemitinnen zu erklären, gehört zum kulturellen Code der heutigen Gesellschaft. Es gehört zum Bestandteil der herbeigeredeten Zivilgesellschaft. Eine grobe Analyse lässt erkennen, dass heute die Front zwischen Philosemiten und Antisemiten, beide gefährlich für Juden, zwischen Ausländerfreunden und Ausländerfeinden, beide gefährlich für Migrantinnen und für Juden, verläuft. Diese Unterschiede lassen sich noch mehr verfeinern. Es gibt diejenigen, die Migrantinnen mögen, aber antisemitisch drauf sind, und diejenigen, die philosemitisch, aber ausländerfeindlich sind, und so weiter. Und es gibt Migrantinnen, die sich eifrig bemühen, deutscher als die Deutschen zu sein, und andere Migrantinnen, Flüchtlinge und vor allem Roma, aus Deutschland und aus der eigenen Wohngegend raushaben zu wollen. So geschah es in Gallus, Frankfurter Stadtteil, als unter ein rassistisches Pamphlet, initiiert von deutschen AnwohnerInnen, auch Migrantinnen ihre Unterschriften drunter setzten. Wir vermögen zuerst das Spiel bei der ersten und gröbsten Form zu lassen. Insbesondere in der Theorie bekennen sich die sogenannten linken oder fortschrittlichen Kreise, wie es immer wieder im Linksjargon heißt, zu Antirassismus und Anti-Antisemitismus und pflegen es, sich in diesem Sinne immer wieder betont zu artikulieren. Zwischen Unterstellungen und schlechten Gewissenschaften verfügen sie hier über ausreichende Mittel, ihren Gegner den Mund zuzumachen. Dies erfolgt vor allem dank der Theorie. Jedoch in der Praxis und im alltäglichen politischen Diskurs und Handeln sieht die Realität ganz anders aus. Wir möchten die Mehrheit der linksdenkenden Migrantinnen zu diesen Kreisen zählen.
Migrantinnen, Antirassistinnen und Antisemitinnen? Wie geht sowas? Migrantinnen, die sich hier als welche vom Rassismus Betroffenen bezeichnen, greifen zur geschichtlichen und antirassistischen Argumentation, um gegen ihre Gegner vorzugehen. Rassismus ist jedoch unter Migrantinnen vorhanden und sogar leicht nachweisbar. Je nach Herkunft und Hautfarbe werden genau die Grenzen weitergezogen, die von den Deutschen bereits vorgegeben wurden. Und sie fallen immer wieder auf fruchtbaren Boden. Diese rassistische Einstellung lässt sich deutlich vom globalen Nationalismus oder Klassenbewusstsein unterscheiden. Um in den Augen der Deutschen ein bisschen mehr Achtung bekommen zu können, kämpft jeder um die Stelle der eigenen Kultur innerhalb der Kulturhierarchisierung, die von den Deutschen immer wieder gefördert wird. In den verschiedenen Migrantinnen-Trachten, Vereinen findet seit Jahren eine intensive Pflege der eigenen Kultur, was auch das sein mag, statt, die immer mehr die Vorstellungen und Klischees des deutschen Bedarfs als die Tradition der Länder, aus der sie kommen, entspricht. Griechen tanzen Tzatziki und essen Souvlaki, Spanier tanzen Flamenco und essen Paella und so weiter. Auch wenn all das in den Herkunftsländern längst überholt ist, wird hier auf vielfältige Weise dran festgehalten, durch den deutschen Staat finanziell gefördert und durch dem ausländerfreundlichen Publikum mit Begeisterung angenommen. Infolgedessen gehört auch bei den linksradikalen Gruppen, Vereinen die oben genannte Klischeepflege zum Standardrepertoire. Natürlich verpackt als internationale Solidarität, gemeinsamer Kampf und so weiter. Wir meinen, dass diese selektive und eingeengte Wahrnehmung unserer Existenz hier und heute ein reaktionäres, kulturalistisches und kulinarisches, rassistisches Gebilde fördert. Anstatt dies zu bekämpfen bzw. zumindest in Frage zu stellen, was für ein Scheiß da abläuft, wird eifrig mitgemacht.
Die unter sich um deutsche Gunst und Aufmerksamkeit rivalisierenden Migrantinnen können einfach nie genug davon haben, mit dem Finger auf ihre eigenen Ressentiments und Vorurteile gegenüber anderen zu zeigen. So werden SchwarzafrikanerInnen, Roma und Sinti, InderInnen, AfghanerInnen, Pakistani, MarokkanerInnen auf die untersten Stufen der Intermigranten-Hierarchie von anderen MigrantInnen verwiesen und dort gehalten. Die politische Bevormundung findet hier im Kleinen genauso statt, wie sie es von Deutschen im Großen auf eigenem Leib erfahren haben. Immer wieder wird in ihrem Namen gesprochen und gehandelt. Dabei aber lässt man Frau sie kaum zu Wort kommen. Gegen Rassismus und Diskriminierung sind alle. Und viele verstehen sich als Antifaschistinnen. Das Erschreckende dabei ist, dass während sie Anti-Antisemitismus gelegentlich einsetzen, um ihre politische Argumentation zu verschärfen, sie andererseits in der Lage sind, und dies nicht selten, antisemitische Vorurteile auszusprechen. Dabei meinen sie und schätzen sich sogar als sehr mutig ein, dass man Frau Tabus brechen muss, um die Wahrheit über die reichen Juden oder das jüdische Lobby endlich mal auszusprechen.
Ist der deutsche Mob sozialrevolutionär? Zwischen Antirassismusgeschäft, Blindheit, Dummheit, Masochismus und vielen anderen derartigen richtungsweisenden Selbstgefälligkeiten verfahrend, wollen sogar manche Migrantinnen den Rechtsradikalismus und den pogrommachenden Mob als Aspekt eines sozialen Protestes verstehen, der gegen seine Missstände sich auflehnt. Nicht die eigene Erfahrung und der Alltag im Land der Deutschen sind dabei der entscheidende Maßstab, sondern der Partei-Organisationsprogramm, die Ideologie und irgendwelche Ismen. Manche gehen gar einen Schritt weiter. Was dem Mob nur fehlt, ist die richtige Therapie, die gelegentlich organisiert wird, um aus den irregeleiteten Jugendlichen zivilisierte Bürgerinnen zu machen, in der Hoffnung, dadurch die eigenen Killer zu zähmen. So wurde in diesem Kontext eine Türkeireise deutscher Neonazis durch das türkische Volkshaus in Lübeck, immer wieder Lübeck, organisiert. Allerdings ohne das gewünschte Ergebnis. Nach der Reise erklärten die frisch Therapierten vor der Kamera, dass sie nach wie vor Ausländer nicht ausstehen können. Was anderes wäre ja unglaubhaft. Diese Neigung zum psychologischen Verständnis, dass sie den deutschen Killer entgegenbringen, könnte mit ihrer antrainierten Rolle als Therapeutinnen und Erhalterinnen der deutschen affektierten Lebensmisere in Zusammenhang gebracht werden.
Antizionismus und Antisemitismus unter Migrantinnen. Wir führen es aber auch auf ihre eigene Position, was Judentum und die Juden anbetrifft, zurück. Heißen sie es nicht gerechtfertigt, wenn die reichen Juden angegriffen werden? Dass meistens Ignaz Bubis als Beispiel dafür genannt wird, haben sie schon von den deutschen Linken übernommen. Wir sagten schon, dass in Deutschland außer der Menschlichkeit nichts verloren geht. Ihrer Auffassung nach konnten nur die reichen Juden dank ihrem Vermögen fliehen und somit die Vernichtung überleben, wobei sie die armen Juden ausrotten ließen. Dabei ist anzumerken, dass nur an diesem Punkt, nur in dieser Geschichte, die armen Juden entdeckt werden, die sonst nirgends zu sehen oder von denen nie die Rede ist. Dass den Überlebenden der Shoah vorgeworfen wird, sie könnten überleben, weil sie reich waren, und damit eine weitere Ausbeutung der Ermordeten vollzogen hätten, zeigt die tiefe Verwurzelung des Antisemitismus und die gewaltige Verkennung des Vorgangs der Judenvernichtung durch die Deutschen.
dass die hiesigen Deklassierten, das heißt die armen Deutschen, ihr rassistisches Verhalten offen artikulieren und in der Tat umsetzen, gilt bei fast allen linken Migrantinnen als ökonomisch erklärbares Phänomen und stellt keine besonders unverständliche Sache dar. Meistens wird daran die antikapitalistische Tendenz gar erkannt. Demzufolge erklärt uns ein linker Migrant in klassischer antikapitalistischer Manie gegen die Reichen, als wir ihm im April 1994 fragten, ob er dazu bereit wäre, sich mit uns zusammenzutun, um eine von Neonazis angekündigte Mahnwache vor dem Haus von Buhes aufzulösen. Ich stelle mich doch nicht vor Buhes Haus, um ihn gegen Neonazis zu verteidigen. Diese Art von Argumentation war uns nicht neu. Sie ist eine der typischsten antisemitischen Äußerungen, die es seit jeher bei den Linken zu hören gibt. Rassismus wird mit Klassenkampfideologie verbunden. Die Linken, auch die Migrantinnen-Linken, haben die religiösen Vorurteile in Klassenvorurteile umgewandelt und mit deutlichen antisemitischen Komponenten vermengt. Aber auch die Umkehrung des Antisemitismus, Philosemitismus genannt, richtet sich gegen Juden. So wurde in Hamburg bei einer Veranstaltung zum Lübecker Brandanschlag, wo das Grußwort auf einem Transparent »Willkommen ins Vierte Reich« lautete, Ignaz Bubis von anwesenden Migrantinnen als »Anwalt der Mörder« beschimpft, weil er nicht die Position eingenommen hatte, wie es sich für einen richtigen Juden gehört, die unsere Position auch war, dass es sich um einen rassistischen Brandanschlag handelte. Und auf einmal war die Enttäuschung da. Wie könnte es sein, dass ein Jude, ehemaliger Verfolgter, nicht immer und überall das Richtige tut und sagt? Der Philosemitismus richtet höchste Ansprüche an Juden, eben aufgrund ihrer Leidensgeschichte. In den Augen der Philosemiten soll ein Jude all die moralischen Ansprüche entsprechen, beziehungsweise all das leisten, was kein Mensch je leisten kann. Die Last der Erinnerung an erlittene Leiden scheint nicht ausreichend genug zu sein. Sie müssen auch die Last der moralischen Ansprüche, die Philosemitinnen aufzutragen versuchen, mittragen.
Dass Antizionismus als Deckmantel für Antisemitismus dient, ist bekannt. Dass die selbsternannten Antizionistinnen nicht selten Juden in der ganzen Welt angreifen, ist auch kein Geheimnis. Die Vernetzungen unter den jüdischen Gemeinden und die vielfältigen Kontakte, die mit der in der Diaspora herrschenden Lebensbedingungen zusammenhängen, wurden schon immer und werden noch von den Antisemitinnen als Weltverschwörungsorganisationsnetz unter verschiedenen Formen fantasiert. Und dies besonders seit der Entstehung des Staates Israel. Migrantinnen erwähnen es nicht selten. PalästinenserInnen, die schwer unter der Besatzung ihres Landes durch die Israelis leiden, weigern sich, an die Realität der Shoah zu glauben. Erst nachdem sie in Deutschland angekommen sind, lernen sie diesen Völkermord als wahr zu betrachten. Viele bewunderten bis dahin die Deutschen. Gleichzeitig konnte ihnen die rassistische Alltagsrealität nicht entgehen, zu deren Opfer sie selbst gehören. Es zeigt auch die Verkennung des Antisemitismus im eigenen Land und im eigenen Kopf und überhaupt die Verweigerung der Analyse des Phänomens per se. Die Geschichte des Antisemitismus weist die Besonderheit der Verfolgung der jüdischen Minderheiten, wo auch immer sie gelebt haben, auf. Dies wollen die militanten Linke weiterhin ignorieren. Es gibt auch gute Gründe dafür. Sie haben, so wie der iranische im Exil lebende Philosoph Danush Shayegan es so prägnant ausdrückt, einen verstümmelten Blick. Den Antisemitismus in den eigenen Köpfen und Ländern haben sie nie in Frage gestellt und sogar als solcher wahrnehmen wollen. Sie finden es normal und wenn nicht, dann zumindest gerechtfertigt. Sie sind auch Teil dieser Betrachtungs- und Verhaltensweise. Dafür haben sie ein schönes Passwort gefunden, Klassenkampf. Darauf verwies schon die Geschichtsschreibung ihrer marxistischen Perspektive. Mit den Worten Faschismus und Klassenkampf als wunderbare Schlüssel der Geschichte wurde alles erklärt und entsprechend verschwiegen. Bei der linken Bewegungen der sogenannten Dritten Weltländer haben sich schon seit lange Marxismus und Antisemitismus miteinander arrangiert.
Die reichen Juden in Iran, Nordafrika, Türkei und anderswo sind die Nachkommen dieses Volkes, das auch schon dort verfolgt wurde und dessen legaler Status in Islam die Dima heißt. Dort haben sich Pogrome nicht selten ereignet. Aber auch in Europa, um nicht so weit zu gehen, das Gleiche. In Griechenland zum Beispiel wurden 95% der dort lebenden Judinnen deportiert und vernichtet. Die griechische Linke à la Couleur ist stolz auf die damalige Partisanarmee, ELAS. Wo waren die griechischen Partisaninnen, als die Deportation begann und die Züge von Saloniki aus überfüllt mit Menschen nach Auschwitz, Dachau und andere Orten des Grauens fuhren? Warum wird bis heute dieses dunkle Kapitel des griechischen Widerstandes verschwiegen? Zumal die Schlagkraft der Partisaninnen vieles zur Rettung der griechischen Judinnen erreichen konnte. Stattdessen wurden die Deportationen in der damaligen illegalen Presse mit absolutem Schweigen versehen. Als ob nichts geschah.
Hat sich jemals die nichtdeutsche Linke für die Geschichte der Juden in ihrem eigenen Land interessiert? Wenn nicht, warum? Warum haben sie nie ein Buch zum Thema aufgeschlagen? Und wenn es noch kein Buch in ihrer Sprache darüber gibt, warum nicht darüber beispielsweise dagegen selbst etwas geschrieben? Warum fingen sie erst an, wenn überhaupt, als sie nach Deutschland kamen? Was haben sie vorher von der Shoah gewusst? Und vergleichsweise, was wussten sie über Deutschland, bevor sie zu diesem Land kamen? Sie übernahmen den Antisemitismus als eine selbstverständliche Sache, die man mit allem mischen kann, geradezu praktisch. Wir sprechen nicht selten über die Minderheiten mit diesen Linken. Es läuft sehr gut, solange das Wort Jude nicht im Gespräch gefallen ist. Danach verhärten sich die Gesichter und einer fängt sofort an, über Israels Politik in den besetzten Gebieten zu sprechen. Die übelsten Äußerungen folgen nicht selten darauf. Viele fügen hinzu, dass die Juden in ihrem Land sehr reiche und geschickte Geschäftsleute seien. Sehr einleuchtend über die hergestellten angeblichen Zusammenhänge. Die Sache sieht aber anders aus, wenn dieselben Leute, sprich die linke Migrantinnen, mit Deutschen zu tun haben. Entweder werden sie von den besser wissenden Deutschen über Antisemitismus und vielen anderen Sachen aufgeklärt, oder können sie den Deutschen ihre deutsche rassistische Vergangenheit und damit Gegenwart nachweisen. Ein bemerkenswertes Phänomen tritt dabei auf. Sie verlieren kaum ein Wort über die Vernichtung von Sinti und Roma und anderen Unwerte. Die ignorieren sie bestenfalls. Es geht ihnen nur um die imposante Zahl von 6 Millionen toten Juden. Das macht mehr Eindruck als die 500.000 ermordeter Roma. Mit anderen Worten, es geht nicht um die Menschen, die hinter dieser Zahl standen. Nicht um das, was passiert ist, wie es passiert ist, welche waren die Opfer und warum und so weiter. Die Vernichtung der europäischen Judinnen wird somit funktionalisiert. Sie wird als Argumentationsverstärker benutzt.
In der Situation fühlen sie sich sehr stark. Diese Funktionalisierung der Shoah beschränkt sich aber nicht hier. Bei jeder Gelegenheit, die sich ergibt, werden sorg- und gesichtslose Vergleiche mit der eigenen Leidensgeschichte bzw. anderer Verfolgungsgeschichten angestellt. Shoah gleich Armeniervernichtung, Indianermassaker gleich Judenvernichtung und so weiter. Der Schriftsteller Jean Amary, Überlebender der Shoah, schrieb in Ressentiments bereits 1966. Was 1933 bis 1945 in Deutschland geschah, so wird man lernen und sagen, hatte sich unter ähnlichen Voraussetzungen überall eignen können. Und wird nicht weiter insistieren auf die Bagatelle, dass es sich eben gerade in Deutschland ereignet hat und nicht anderswo. Aber die solche Art vollzogene Ermordung von Millionen wird als bedauerlich, doch keineswegs einzigartig zu sehen kommen, neben der mörderischen Austreibung der Armenier durch die Türken oder der schändlichen Gewaltakten der Kolonialfranzosen. Alles wird untergehen in einem summarischen Jahrhundert der Barbarei. Als die wirklichen unbelehrbaren, unversöhnlichen, als die geschichtsfeindlichen Reaktionäre im genauen Wort verstanden werden wir dastehen, wie Opfer, und als Betriebspanne wird schließlich erscheinen, dass immerhin manche von uns überlebten.
Die Auseinandersetzung mit dieser Geschichte, die so lebendig bis in unsere Tage hinein ist, findet kaum Aufmerksamkeit. Sie wird bestenfalls ignoriert oder bis zur Unkenntlichkeit abstrahiert. Denn es würde von ihnen verlangen, dass sie sich tiefer mit der deutschen und der jüdischen Geschichte insbesondere der Shoah beschäftigen und damit wäre auch ihre Kapitalismus- bzw. Imperialismus-Theorie etwas destabilisiert. Dazu haben unsere großen RevolutionärInnen weder Zeit noch Lust. Sie haben, ihre Vulgärmarxismus sei bedankt, ein wunderbares Erklärungsmuster für alles gefunden. Dass die jüdische Minderheit als unassimilierbar gilt, ist kein besonderes deutsches Urteil. Ein solches Urteil gibt es in allen Ländern und zeugt von dem latenten oder offenen Antisemitismus. Manche Migrantinnen überspringen locker die Widersprüche.
Was Migrantinnen von Deutschen lernen könnten. Die Frage, die uns immer wieder einfällt, ist: Wie kommt es, dass Deutschland trotz seiner scheußlichen Taten es immer noch nicht schafft, als eins der zivilisiertesten Länder der Welt von Nichtdeutschen im Inland und im Ausland angesehen zu werden? Es ist mehr als die wirtschaftliche Macht, die dieses Bild eines demokratischen und hochkultivierten Landes durchsetzen konnte. Das gute Deutschland hat vor allem Geld gekostet, aber keine moralische bzw. humanistische Anstrengung. Und dies ist eine unbezahlbare Qualität. Deutsch für Ausländer bedeutet inzwischen das Verständnis dafür zu bringen und vor allem nachzumachen, dass das Wort Deutsch kein Adjektiv, sondern ein Verb darstellt. Mit der entsprechenden Dynamik, wie Verben halt sind. Ein Selbstläufer, ich Deutsche, du Deutsch, er, sie, es deutscht. Wir Deutschen nicht, ihr Deutscht, sie Deutschen. Es ist zwar anstrengend und stressig, immer wieder zu deutschen, aber es geht. Und bringt die ersehnte Anerkennung. Rassismus und Antisemitismus existieren in der ganzen Welt. Vor 1933 gab es gewiss eine Tradition, eine Geschichte der Verfolgung in Deutschland. Aber Deutschland war nicht das Land, in dem Antisemitismus und Rassismus am stärksten existierten. Die deutsche Anomalie liegt, neben der Züchtung des eliminatorischen Antisemitismus, dass, was auch immer sich das deutsche Kollektiv vornimmt, um sich zu retten, keine Rettungsmöglichkeit für die Opfer dieses Kollektivs gibt.
Denn in anderen Ländern ging und geht oft etwas schief, wenn das Volk sowas macht. Man streitet, tauscht aus, lässt sich korrumpieren, wird bestechlich, wechselt die Seite und so weiter. Das deutsche Kollektiv aber, das deutsche Kollektiv schafft es tadellos. Ohne Abstriche. Zwar gibt es unangenehme Aufgaben, die in Kauf genommen werden müssen. Aber es klappt. Liegt es an die technische Präzision, an die pflichtbewusste Gründlichkeit, alles oder nichts, oder an die tief eingewurzelte Erarbeiten der Kriterien des Selektionsideals, am Gehorsam, an das Bewusstsein des Kollektivs, eben ein Kollektiv zu sein, alle oder keiner? Das wissen wir nicht. Jede Antwort würde scheitern angesichts der Einmaligkeit deren Verbrechen. Eins bleibt sicher, die Deutschen haben mittlerweile richtige Übung im Vernichten bekommen. Hier gibt es sorgfältig gesammelte Erfahrung und Methoden. Die Perfektion, die sie daran erreicht haben, gilt für viele Technikliebhaber und Judenhasser als bewundernswerte Tatsache. Und genau hier ist der Punkt, wo wir meinen, dass diese Unterschiede uns zu der Annahme führen, dass die Forcierung einer Auseinandersetzung bezüglich des Antisemitismus unter den Migrantinnen wichtig, bitter notwendig und vor allem möglich ist. Die hier angeführte Kritik und Fragen dürfen nicht als Besserwisserei oder gar als Zeigefingergeste verstanden werden. Sie spiegeln mehr oder weniger unsere eigene Entwicklung wider, sie stellen die Fragen dar, mit der wir uns auseinandersetzten und weiterhin auseinandersetzen. Eins haben wir dabei gelernt. Die Feinde dieser völkischen Gesellschaftsordnung können niemals deutsch sein in Deutschland.
Kaffee Morgenland, 5.5.97, Frankfurt am Main.